Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Mahlzeit am Mittwoch. Eine vielleicht etwas merkwürdige Frage beschäftigt uns heute, nämlich: Was weiß das Abwasser? Verfeinerte Analysemethoden machen das Abwasser zur Datenquelle.
Das Abwasser ist der Spiegel der Gesellschaft, spiegelt alles wider, was die Einwohner im Einzugsgebiet zur Kläranlage letztendlich zu sich nehmen, beziehungsweise Chemikalien, die sie ausgesetzt sind.
Drogen, Medikamente, Giftdünger oder Coronavirus, all das kann nachgewiesen werden. Das Abwasser lügt nicht.
Mit dem man eben dann viel aussagen kann über die Gesellschaft, über den Lebensstil der Bevölkerung, über den Gesundheitszustand der Bevölkerung, kann damit eine wichtige Hilfestellung im Bereich der öffentlichen Gesundheit damit geben.
Das Vorarlberger Abwasser wurde auf Drogen untersucht. Die Ergebnisse decken sich mit den Erkenntnissen von Polizei und Suchtgiftberatern.
Und natürlich gilt es hier weiter, das fortzuführen. Diesmal hat man eine ganze Woche sich angeschaut. Vielleicht reicht es dann auch mal nur, einzige Tage herauszunehmen dafür, öfters im Jahr. Das muss man sich anschauen.
Die Abwasseranalyse bietet auch wichtige Hilfen für den Umweltschutz.
Und Umweltmonitoring bedeutet hier nichts anderes, als dass man eben bestimmte Substanzen nachweist in unseren Umweltmedien. Und letztendlich kann ich Rückschlüsse ziehen, inwiefern die Bevölkerung, die dort lebt, exponiert es gegenüber einer bestimmten Chemikalie oder Substanz.
Das Abwasser als Informationsquelle über unsere Gesellschaft. Das ist das heutige Thema von Neues bei Neustädter.
Ihr Weg zu uns in die Sendung.
055 72 38 30.
radio.vorarlberg@orf.at.
Oder im Facebook unter ORF Vorarlberg.
Neues bei Neustädter. Heute mit Irina Basch am Telefon, Christoph Holzer Abwicklung und Mike Geilberger Produktion. Was weiß das Abwasser? Diese Frage stellen wir heute hier in Neues bei Neustädter. Letzte Woche wurde eine Abwasserstudie vorgestellt. Darin ging es um den Drogenkonsum in Vorarlberg. Die Abwasserstudie hat nämlich den Drogenkonsum in Vorarlberg analysiert und sozusagen nachgewiesen. Diese Studie zeigt aber auch, dass das Abwasser eine reiche Datenquelle sein kann. Und deshalb heute diese Sendung hier, in der wir diese Methodik ein wenig genauer vorstellen wollen und fragen wollen, was ist denn wirklich alles möglich mit unserem Abwasser? Was weiß es? Mein Gast heute ist Herbert Oberacher von der Med-Uni in Innsbruck. Grüß Gott, Herr Dr. Oberacher.
Grüß Gott, freue mich hier zu sein.
Sie sind in Innsbruck in unserem Studio, alles gut bei Ihnen?
Dankeschön, perfekt.
Sie sind Chemiker, arbeiten am Institut für Gerichtsmedizin an der Uni. Wie kommt man drauf, das Abwasser zu untersuchen?
Ja, das ist eine nette Geschichte gewesen. Der Einstieg in das Ganze ist, dass wir als Gerichtsmedizin Informationen natürlich über den Drogenmarkt brauchen. Und es gibt unterschiedlichste Informationsquellen, die man da anzapfen kann, die wir in-house haben, beziehungsweise die es jetzt extern gibt. Und vor einigen Jahren, in Diskussionen mit Kollegen, ist die Idee aufgekommen, auch Abwasser zu monitoren und nach Drogen zu untersuchen und dort zu schauen, ob das nicht auch als Informationsquelle angezapft werden kann und verwendet werden kann. Und da die Analytik, die wir verwenden, um die Drogen nachzuweisen, mehr oder weniger ein und dieselbe ist, ob das jetzt humane Proben sind, als Teil der forensisch-toxikologischen Analytik oder ob das Abwasserproben sind, der Sprung vom einen zum anderen nicht so groß. Und wir haben dann relativ schnell die Substanzen nachweisen können und danach entsprechend interessante Ergebnisse bekommen. Und in der Folge hat sich das Ganze halt immer mehr entwickelt und immer mehr ausgeweitet, immer mehr gesteigert.
Wir werden dann über die Vorarlberger Studie noch im Detail diskutieren. Was für mich so bemerkenswert ist, Sie können kleinste Spuren von den Stoffen, beispielsweise von Cannabis, aber auch von Alkohol, in einer Unmenge von Abwasser nachweisen und aufspüren. Wie schaffen Sie das? Was ist hier die Analytik?
Die Analytik, die dahinter steckt, ist ein mehrstufiger Prozess, wo wir Abwasserproben in einem ersten Schritt anreichern, dann in einem zweiten Schritt die unterschiedlichen Komponenten der Abwasserprobe voneinander auftrennen und dann in einem dritten Schritt die Identität, also dem ganzen Molekülen oder diesen Stoffen, die wir da sehen, einen Namen geben und gleichzeitig auch die Menge bestimmen können. Das heißt, es ist ein mehrstufiger Prozess, die Analytik. Und diese Analytik ist seit 10, 20, 30 Jahren im Bereich forensischer Toxikologie, die wir da verwenden, im Einsatz und auch natürlich standardmäßig Einsatz in der Umweltanalytik. Die sind wirklich hochmoderne Instrumente, die wir da verwenden, die sehr, eben sehr viel Informationen auch aus geringsten Mengen uns geben. Und ja, es sind wirklich tolle Maschinen, sind entsprechend bei der Anschaffung teuer, aber das ist eine andere Geschichte. Und was, wie leistungsfähig sie sind, als Beispiel vielleicht zu nennen, in Innsbruck fallen pro Tag so 40.000, 50.000 Kubikmeter Abwasser an. Wenn wir da eine Ecstasy-Tablette nehmen würden und in dieser Menge Abwasser auflösen würden, so wären wir immer noch in der Lage, diese Menge Wirkstoff, die da drinnen ist, nachzuweisen. Also es zeigt also, wir sind da wirklich sehr, sehr, sehr extrem nachweisempfindlich, was es aber natürlich auch braucht, um diese Spuren an Drogenspuren dann auch wirklich effektiv und zuverlässig nachweisen zu können.
Dass das Ganze nicht nur bei Drogen funktioniert, das werden wir auch diskutieren. Ich habe für diese Sendung heute Hans-Peter Hutter interviewt. Er ist Umweltmediziner in Wien an der Uni, mittlerweile wegen Corona natürlich auch eine österreichweit bekannte Expertenpersönlichkeit. Und Hans-Peter Hutter war ganz elektrisiert, als ich ihm erzählt habe, dass wir diese Sendung machen, weil er gesagt hat, endlich wird dieses Thema, diese Möglichkeit auch etwas breiter in den Medien dargestellt. Denn Professor Hutter sagt, das ist eine sehr gute Geschichte.
Es gibt ja immerhin auch die sogenannte Abwasserepidemiologie, weil man eben gerade im Abwasser oder insbesondere egal wo das Wasser jetzt fließt, sehr, sehr genau und einfach entsprechende Proben ziehen kann und auf entsprechende Substanzgruppen untersucht. Alle möglichen sogenannte Xenobiotika kann man hier nachweisen. Und dann ist natürlich in Abhängigkeit immer, was möchte ich jetzt eigentlich darstellen? Möchte ich das Abwasser praktisch als Indikator für soziodemografische Fragen verwenden? Naja, dann werde ich mir zum Beispiel anschauen, wie schaut es aus mit Medikamenten, die ich da finde, oder ich sage jetzt einmal mit Drogen mir was überlegen. Und all das zeigt mir schon ein Bild des Verhaltens und des Genusses von bestimmten jetzt Substanzen an.
Sagt der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Was ist alles möglich, Herr Dr. Oberacher? Alles, was wir zu uns nehmen, egal wie, das kommt irgendwie raus, dann kommt es ins Wasser und irgendwann bei Ihnen im Labor aufschlägen.
Ja, genau. Also im Prinzip alles, was wir zu uns nehmen, wo wir ausgesetzt sind, Chemikalien, Drogen, Medikamente, Nahrung, eben auch, wie angesprochen, pathogene Mikroorganismen, all das lässt sich oder wird vom Körper verarbeitet, wird vom Körper ausgeschieden und alles, was ausgeschieden wird, landet über das Kanalnetz dann in einem zentralen Knotenpunkt, nämlich eben der Kläranlage. Und die Kläranlagen sind eigentlich tolle Betriebe oder tolle Einrichtungen, die nicht nur das Abwasser reinigen, sondern eben auch, wo sehr viel Eigenüberwachung und so weiter betrieben wird. Und genau das, diese Eigenüberwachung machen wir uns zunutze, dass wir Proben bekommen, die wir dann aufschlüsseln können. Mhm. Und unsere Aufgabe als Chemiker ist es eben zu lernen und Methoden anzubieten und zu entwickeln, mit denen man diese ganzen Inhaltsstoffe aufschlüsseln kann und dann aus diesen Informationen dann auch entsprechend Rückschlüsse ziehen zu können auf den Lebensstil, auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung. Mhm. Und wie gesagt, es geht da wirklich extrem viel. Vieles ist ja schon angesprochen worden. Vielleicht das eine oder andere werden wir näher diskutieren.
Es geht vor allem auch natürlich auch darum, um die Umweltgeschichten. Umweltmonitoring ist natürlich dem Hans-Peter Hutter ein sehr, sehr wichtiges Thema. Noch einmal der Umweltmediziner von der Med-Uni in Wien. Er sagt, wir brauchen aber schon eine klare Struktur der Analyse.
Im Grunde liegt das natürlich dann immer im Detail. Wie groß ist das Einzugsgebiet? Wenn ich dort eine Probenahme nehme, dann muss auch klar sein, zu welchem Bereich es gehört. Wie und was, welche Rückschlüsse kann ich dann ziehen? Das muss ich vorher überlegen, aber das ist bei jeder Studie so. Denn ohne ein bestimmtes Protokoll, ohne ein bestimmtes Konzept und einer bestimmten Hypothese würde ich an sowas nicht rangehen. Aber letztendlich ist Abwasser nicht nur grauslich, sondern auch sehr wichtig, eben um uns auch ein Spiegelbild vorzuhalten, letztendlich was wir besser machen können. Und um das geht es ja gerade.
das Spiegelbild unserer Gesellschaft, das leuchtet mir ein, was wir dann besser machen können. Haben Sie das Gefühl, Herr Oberacher, dass das genau das auch dann stattfindet?
Ich glaube schon, dass wir Informationen liefern können, die einen Einfluss haben auf Behörden, auf zuständige Stellen, auf Politik, Polizei, wie auch immer, und dass dann schon entsprechend Maßnahmen abgeleitet werden können. Bestes Beispiel für das Ganze ist momentan das SARS-CoV-2-Monitoring. Mhm.
Diskutieren Sie mit
055 72 38 30
radio.vorarlberg@orf.at
oder im Facebook unter ORF Vorarlberg.
Mein Gast heute ist Herbert Oberacher, Chemiker am Institut für Gerichtsmedizin in Innsbruck. Wir diskutieren nämlich die Frage, was weiß unser Abwasser? Und wir haben schon gelernt, in unserem Abwasser sind viele Informationen über den Lebensstil der Menschen. Man kann Bakterien, man kann Viren, man kann Drogen, Medikamente, Giftdünger etc. alles in kleinsten Spuren nachweisen. Und die Brigitte aus Dornbirn ist am Telefon mit einer ersten Frage.
Was geschieht mit den Viren, die im Abwasser sind? Werden die vernichtet oder können die weiterleben oder gehen die auf andere, wie Öbel oder auf Tiere? Das würde mich interessieren. Das interessiert mich eigentlich schon lange, was mit diesen nachgewiesenen Viren passiert im Abwasser.
Aha. Ja? Was in der Kläranlage passiert, meinen Sie?
Ja, im Abwasser. Das wird ja nachgewiesen, dass da Viren enthalten sind. Und was passiert mit diesen Viren? Sind die noch lebensfähig oder kann die weiter existieren oder kann die wieder auf Tiere oder auf Mensch über, weil das Wasser wird dann wieder verwertet, und das würde mich interessieren, was mit den Viren passiert.
Herbert Oberacher, bitte.
Dankeschön, sehr gute Frage. Soweit die wissenschaftliche Lage es beurteilen lässt oder die wissenschaftliche Literatur es beurteilen lässt, sind die Viren, die wir im Abwasser finden, keine infektiösen Viren mehr, sondern abgestorbene Virenpartikel, nicht mehr infektiös, nicht mehr, also von denen geht keine Gefahr mehr aus. In der Kläranlage selbst werden diese Viren komplett zerstört, komplett abgebaut. Das heißt, nach dem Klärprozess sind eigentlich in der Regel keine Viruspartikel mehr nachweisbar. Das heißt, von dem Viren im Abwasser geht jetzt per se keine unmittelbare Gefahr aus, weder für die Bevölkerung noch für das Kläranlagenpersonal. Also da kann man Entwarnung geben.
Okay. Sie haben vorhin das Corona-Monitoring angesprochen. Wie schaut das aus?
Corona-Monitoring schaut so aus, dass eben Abwasserproben an den Kläranlagen gezogen werden. Mhm. Das sind 24 Stunden Mischproben. Diese Mischproben enthalten eben Virusfragmente. Diese Virusfragmente werden aufkonzentriert und dann nach dieser Aufkonzentrierung wird ein PCR-Test gemacht, so wie in der klinischen Diagnostik bei Patienten. Und auf Basis von diesem PCR-Test kann man dann sagen, Viren sind da, ja, nein, beziehungsweise man kann auch die Menge bestimmen. Und aus dieser Menge an Viren, die da drinnen sind im Abwasser, kann man auch was über die bis zum gewissen Grad über die Anzahl an Personen, die im Einzugsgebiet von der Kläranlage denn infiziert sind, dann auch aussagen.
Okay, also dieses regionale Screening geht dann so detailliert runter?
Das geht dann, also regional geht es so weit runter, eben das Einzugsgebiet von Kläranlagen. Mhm. Das hängt dann eben ganz von der Kläranlage ab, wie groß diese Region ist. Das können einige kleine Gemeinden sein, eine Gemeinde sein, können größere Einheiten sein, mehrere Gemeinden. Und auf dieser regionalen Ebene kann man aber die Informationen bekommen, was ja wichtig ist, auch im Zuge des Pandemie-Managements geht es ja auch immer in kleinere Einheiten und kriegt dann entsprechend eben Rückmeldung, wie es in diesen Regionen ausschaut, und kann dann entsprechend Maßnahmen dann auch setzen.
Also Einzugsgebiet, Kläranlage XY, so und so hohe Konzentration an Corona-SARS-Virus.
Das genau, ist möglich? Genau, okay. Das ist möglich, genau. Cool.
Dann kommen wir jetzt zur Drogenstudie. Sie wurde ja letzte Woche schon publiziert, aber es sind durchaus für mich bemerkenswerte Dinge, die Sie da herausgefunden haben. Nicht so sehr überraschend vom Ergebnis her, aber wie man das feststellen kann, ist schon stark. Also ich fasse jetzt für mich zusammen. Im ländlichen Raum regiert eher der Alkohol. In den Ballungsgebieten Rheintal, Wallgau ist Alkohol, aber auch Cannabis und Kokain. Ist das ungefähr das Richtige, was ich hier zusammengefasst habe?
Ja, nicht ganz.
Ach Gott.
Das haben wir jetzt gleich richtig gestellt. Also, wir finden in allen Kläranlagen, egal welche wir da angeschaut haben, wir haben 17 angeschaut in Vorarlberg, finden wir überall Alkohol, Nikotin und verbotene Drogen. Mhm. In jeder Kläranlage ist die Droge, von der Menge mäßig die Droge Nummer 1, ist Alkohol. Und es gibt jetzt dann Unterschiede in dem Pro-Kopf-Verbrauch zwischen den Regionen, und da spielt sich jetzt das ab, dass eher in den ländlichen Regionen mehr als wie in den urbanen Regionen war. Und bei den Drogen gibt es dann auch wieder Abstufung. Da ist die Nummer 1 Droge, die wir im Abwasser finden, eben Cannabis, dann abgestuft Kokain, und dann geht es halt noch weiter nach unten, Amphetamin, MDMA, Methamphetamin. Okay. Und auch da gibt es eben die Ab- oder Unterschiede zwischen den Regionen, und zwar dahingehend, dass eben vermehrt Cannabis zum Beispiel oder andere Drogen eher vermehrt im urbanen Raum konsumiert werden und weniger im ländlichen Raum. Also es geht immer Abstufung innerhalb von einer Gruppe. Und was wir noch gesehen haben, ist innerhalb vom ländlichen Raum, dass der Tourismus eher kein Treiber ist für den Drogenkonsum, zusätzlicher Treiber für Drogenkonsum. Genau.
Gut. Jetzt schauen wir mal, wie Leute, die mit der Drogengeschichte zu tun haben, das Ganze analysieren. Zunächst Peter Gruber. Er ist der Leiter der Suchtgiftfahndung bei der Polizei hier bei uns. Seine Reaktion zu den Ergebnissen.
Die Studie selber bestätigt eigentlich, dass ganze Ermittlungsverhalten wie bei uns auch vorhanden ist. Überraschend ist nur die Tatsache, dass das Einzugsgebiet Vorderland so stark vertreten ist.
Sagt der Peter Gruber. Was ist denn im Vorarlberger Vorderland so beeindruckend?
Dass es halt vom Pro-Kopf-Verbrauch etwas heraussteht als im Vergleich zu als andere Regionen. Mhm. Aber wir haben es diskutiert, wie schon auch von der Polizei angesprochen, eine richtige Erklärung, eine plausible Erklärung, warum jetzt das gerade dort etwas mehr konsumiert wird als in anderen Regionen, konnten wir aber nicht finden, konnten wir nicht geben.
Kann das eine Schwankung einfach sein?
Kann natürlich sein. Also auszuschließen ist nichts. Wir haben da jetzt nur eine Woche uns angeschaut. Es wäre natürlich sinnvoll, diese Studien über einen längeren Zeitraum zu machen und dann entsprechend auch Informationen zu bekommen und auch Schwankungen damit besser verstehen zu lernen.
Okay. Genau. Damit sind wir bei Philipp Kleumstein. Philipp Kleumstein ist der Primar der Maria Ebene, Suchtgiftkrankenhaus bei uns. Und er sagt, das Abwasser lügt nicht, das ist bemerkenswert. Wir haben ja auch, glaube ich, 96% der Bevölkerung in Vorarlberg erfasst. Deshalb haben wir wirklich einmal ein Bild, sagt Philipp Kleumstein. Und zu den Ergebnissen, sagt er?
Also die Ergebnisse haben uns auch nicht erstaunt. Aber auch das ist ja eigentlich ein positives Ergebnis, weil, wie gesagt, die meisten Umfragen oder Befragungen oder Daten aus Krankenakten, da hat man nicht die gesamte Bevölkerung, nicht diesen breiten Querschnitt. Und diese Untersuchung hat jetzt gezeigt, dass wir eigentlich gar nicht so falsch liegen mit unseren Annahmen.
Sehen Sie einen Handlungsbedarf jetzt daraus?
Naja, wir müssen ja schon bedenken, dass die Untersuchung vor Corona, also vor der Pandemie war. Die ist ja im Februar letzten Jahres gemacht worden, also noch vor dem ersten Lockdown. Und es gilt jetzt mal wirklich zu beobachten, zu schauen, was macht die Pandemie jetzt auch noch mit den Menschen mit der Suchtentwicklung. Beispielsweise Heroin, das ist eine Droge, die jetzt seit den 90er Jahren eigentlich bei uns keine Rolle mehr spielt. Wir kennen es aber aus Griechenland beispielsweise, die Folgen der Finanzkrise und das Elend dort, insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit, hat zu einem Anstieg in Griechenland von 20% geführt. Das heißt, es gilt da immer die Augen offen zu halten und zu schauen, was entwickelt sich noch.
Sagt Primar Philipp Kleumstein von der Maria Ebene. Im Februar 2020 wurde die Analyse durchgeführt. Ist sie dann noch aussagekräftig jetzt 14 Monate später?
Durchaus. Man, es ist halt zu diesem Zeitpunkt eine Momentaufnahme. Mhm. Vor der Pandemie. Natürlich, wie schon angesprochen, die Pandemie wird sicher sehr viel durcheinander mischen. Hat sehr viel Auswirkungen auf unsere Lebensumstände. Und da ist beim Drogenkonsum nicht anders. Auch auf den Drogenmarkt hat die Pandemie und Lockdown und so weiter hat eine Auswirkung. Und auch in der Hinsicht haben wir auch schon Studien gemacht, wo wir uns gezielt zum Beispiel das Abwasser in Innsbruck während des ersten Lockdowns, wo wirklich eine Quarantänesituation war, in Tirol angeschaut haben. Und da haben wir sehr schön sehen können, dass sich dort Konsummuster ändern. Und dass es zum Beispiel eben beim Drogenkonsum am Wochenenden, da die Gastronomie, da die Events fehlen, deutliche Rückgänge gegeben hat. Sowohl bei Alkohol als auch bei Partydrogen, inklusive Kokain, MDMA. Da sind diese Wochenendspitzen, die wir sonst typischerweise sehen, sind deutlich zurückgegangen. Und das zeigt uns schon, dass die Pandemie natürlich eine Auswirkung auf den Lebensstil hat. Wir haben aber auch bei unseren Untersuchungen ganz andere Substanzen angeschaut, Medikamente zum Beispiel. Und auch dort haben wir sehen können, dass bereits während diesem ersten Lockdown bestimmte Medikamente, die für kurzfristige Anwendungen bei Erkältungen, zum Beispiel Paracetamol, dass die deutlich zurückgegangen sind infolge der Pandemie. Und es hat sich ja dann jetzt später herausgestellt über das Jahr, dass wir mit diesen, dass diese Untersuchungen durchaus richtig sind und dass das ja auch sich bei den Verkaufszahlen in den Apotheken und so weiter niederschlägt, diese Veränderungen beim Konsum von Pharmazeutika.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Die Frage für heute: Was weiß unser Abwasser?
Letztendlich ist Abwasser nicht nur grauslich, sondern auch sehr wichtig, eben um uns auch ein Spiegelbild vorzuhalten, letztendlich, was wir besser machen können. Und um das geht es ja gerade.
Die Studie selber bestätigt eigentlich das ganze Ermittlungsverhalten, die bei uns auch vorhanden ist. Überraschend ist nur die Tatsache, dass das Einzugsgebiet Vorderland so stark vertreten ist, weil die meisten Umfragen oder Befragungen oder Daten aus Krankenakten, da hat man nicht die gesamte Bevölkerung, nicht diesen breiten Querschnitt. Und diese Untersuchung hat jetzt gezeigt, dass wir eigentlich gar nicht so falsch liegen mit unseren Annahmen.
In Innsbruck fallen pro Tag so 40.000, 50.000 Kubikmeter Abwasser an. Wenn wir da eine Ecstasy-Tablette nehmen würden und in dieser Menge Abwasser auflösen würden, so wären wir immer noch in der Lage, diese Menge Wirkstoff, die da drinnen ist, nachzuweisen.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Mein Gast ist heute Herbert Oberacher. Er ist Chemiker an der Med-Uni in Innsbruck im Institut für Gerichtsmedizin. Ein kleiner Nachtrag noch zum vorigen Thema, nämlich Drogenkonsum in der Pandemie. Nachweisbar natürlich, ganz klar. Wie verändert sich das? Ich habe das auch mit Peter Gruber, dem Leiter der Suchtgiftfahndung, besprochen. Was verändert Corona, war die Frage an ihn.
Ja, es ist so, dass es sicherlich einen Rückgang an Daten gibt bei uns, bei der Polizei. Aber inwieweit das Konsumverhalten durch die Pandemie eingeschränkt worden ist oder weniger geworden ist, das kann ich so nicht sagen, weil natürlich sehr viel sich jetzt natürlich ins Eigenheim zurückverlagert hat, weil die Lokale und so nicht offen haben und natürlich dort nicht ganz so viel mehr konsumiert werden kann, beziehungsweise in der Öffentlichkeit nicht mehr so viel konsumiert wird wie eventuell zu Hause.
Sagt der Peter Gruber, Leiter der Suchtgiftfahndung. Es sind viele Fragen hereingekommen, das freut mich. Zunächst die Frau Grasborn aus Bludenz. Sind wir eine gesunde oder kranke Gesellschaft? Wie viel Prozent der Menschen sind gesund? Wie viel Prozent der Menschen sind krank? Welche Tendenz weisen Ihre Analysen auf? Herr Oberacher, bitte. Die Informationsquelle, Herbert Oberacher. Können Sie zu dem was sagen? Wird bei uns viel Alkohol getrunken, viel Drogen konsumiert im Vergleich zu anderen?
Genau, also vielleicht das kann man ein bisschen näher beleuchten, weil da haben wir wirklich verlässliche Daten dazu aus dem Abwasser. Man kann es nicht nur in österreichischen Vergleich setzen, sondern auch in internationalen Vergleich, weil wir eben in einer Gruppe an Wissenschaftlern, Laboren da mit involviert sind, die ehrlich so ein Drogenmonitoring europaweit, weltweit durchführen. Deswegen können wir da eigentlich sehr schön die Daten miteinander vergleichen. Und auch wir selber erheben Daten in unterschiedlichen Regionen von Österreich, deswegen können wir auch da sehr viel sagen. Was man sagen kann, ist, dass Vorarlberg jetzt nicht innerhalb von Österreich keineswegs aus der Reihe fällt. Ganz im Gegenteil, dass das im Bild ist oder dazu passt zu Restösterreich. Innerhalb von Österreich gibt es aber durchaus Unterschiede, was den Drogenkonsum angeht, oder sagen wir mal, Alkoholkonsum, Nikotinkonsum ist relativ gleich verteilt. Also da gibt es kaum Unterschiede, gewisse Nuancen, wie wir schon gesagt haben, Land, Stadt. Aber relativ gesehen ist das eigentlich sehr, sehr gleich verteilt.
Okay.
Bei einzelnen Drogen gibt es durchaus Unterschiede. Mhm. So ist Kokain eher mehr im Westen. Also der Pro-Kopf-Verbrauch an Kokain eher im Westösterreich höher als in Ostösterreich. Dafür ist in Ostösterreich umgekehrt Amphetamin Pro-Kopf-Verbrauch höher als wie in Westösterreich. Das passt aber auch wieder mit der räumlichen Nähe zu einerseits Südwesteuropa bzw. Nordosteuropa zusammen, weil irgendwo durch Österreich geht da so eine gewisse Grenze durch. Das heißt, in Nordosteuropa ist eher Amphetamin, also diese synthetischen Drogen, mehr zu Hause. In Südwesteuropa ist es eher Kokain und dementsprechend auch in Österreich diese Unterschiede.
Okay.
Wenn wir jetzt.
Dazu passt noch, da die Waltraud aus dem Montafon, die geschrieben hat: Was geschieht mit den Daten? Ich finde es bedenklich, dass es möglich ist, die Bevölkerung in jeglichen Bereichen zu überwachen und zu kontrollieren. Wer schützt die Bevölkerung? Welches Recht?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Natürlich sind es heikle Daten, die da erhoben werden, über Drogenkonsum und so weiter. Aber man kann der Bevölkerung dahingehend bis zu gewissem Maß die Angst nehmen, da diese Daten ja nicht auf, oder da wir mit unseren Analysen keineswegs auf den Einzelnen zurückschließen können, sondern immer nur die ganze Gesellschaft als Ganzes beobachten. Und auch in der Anwendung der Abwasserepidemiologie spielen natürlich ethische Fragen hinein. Und was wir, und auch da gibt es Regeln, Richtlinien, an die wir uns halten. Und das bedeutet keinesfalls zu kleine Einheiten zu monitoren. Prinzipiell technisch wäre es möglich, hinunterzugehen auf Stadtteile, einzelne Gebäude, wie auch immer, wurde auch schon gezeigt. Nur solche Studien, die machen wir nicht, wollen wir gar nicht machen, weil diese Informationen wollen wir gar nicht haben. Mhm. Uns genügt es auf Ebene von größeren Einzugsgebieten, wo zumindest ein paar tausend Leute wohnen, um dann eben diese Stigmatisierung, mögliche Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen, einzelnen Personen, dass es einfach gar nicht dazu kommt.
Okay. Genau. Die Wortmeldung von Martin Salzmann, da kann ich nur sagen, George Orwell lässt grüßen, nachdem wir uns mit unserem Handy der Überwachung, was persönliche Nachrichten und unserer Bewegungsprofile angeht, preisgeben, folgt nun noch der Blick in die Kloschüssel. Ich verlange, dass alle öffentlichen Behörden sowie das Parlament und sämtliche Ministerien ihren wöchentlichen Abwasserreport abgeben müssen. Noch einmal das Thema natürlich Datenschutz, es ist vielleicht jetzt in seiner Ausscheidungsorgane ein schwierig, Datenschutz zu betreiben, aber noch einmal die Frage, Herr Obracher, inwiefern sind Sie wirklich sozusagen an der Leine, was Sie alles tun?
Nochmal, wie gesagt, wir beproben an der Kläranlage, das heißt am zentralen Sammelpunkt. Wir können nicht rückverfolgen über das Kanalnetz auf Basis von dieser Abwasserprobe, die wir da haben, wo das herkommt. Das heißt, der Einzelne braucht jetzt keine Angst haben, wenn er nach einem Drogenkonsum aufs Klo geht, dass dann die Alarmglocken läuten und die Polizei zurückverfolgen kann, wo jetzt welche Person wo aufs Klo gegangen ist. Also das können wir nicht. Wir können nur lediglich sehen, in der Bevölkerung werden Drogen konsumiert.
Okay. Dann ein anderes Thema vom Herrn Thurn hier aus Dornbirn.
Was passiert aber mit Mikroplastik? Das ist hochinteressant. Weil da redet man all davon, dass Mikroplastik immer so schädlich ist und dass das schon langsam in aller Lebensmittel drin ist. Was passiert da? Kann man das nachweisen? Oder ist da eine Nachweismöglichkeit? Und was passiert denn, wenn man das im vermehrten Maße nachweist?
Thema Mikroplastik.
Ja. Natürlich spielt das auch in die ganze Thematik hinein. Natürlich kommt Mikroplastik in die Kläranlagen und wird wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad dort rausgefiltert. Aber natürlich wie viele andere Stoffe, die in die Kläranlage gelangen, können Diese können Sie zum Teil auch diese Kläranlage wieder verlassen und gelangen dann nach Verdünnung in die Oberflächengewässer. Und das ist natürlich ein Thema, das diskutiert gehört. Jetzt nicht nur allein bezogen auf das Mikroplastik, sondern auch auf andere Chemikalien, die wir als Gesellschaft letztendlich über die Kläranlage wieder loswerden. Was mit denen passiert, und da gibt es genügend wissenschaftliche Studien, wissenschaftliche Arbeiten, die sich einerseits mit der Reinigungsleistung von Kläranlagen im Moment, wie sie jetzt ausgebaut sind, beschäftigen und die auch sich Gedanken machen, wie muss die Kläranlage in 10, 15 Jahren und so weiter ausschauen, um noch besser, effizienter zu sein. Okay. Zum Beispiel in der Schweiz gibt es schon jede Menge Kläranlagen, wo eine nächste Reinigungsstufe eingebaut worden ist, um eben noch mehr von den Chemikalien, die wir benutzen, aus dem Abwasser zu holen, um dann entsprechend die Umwelt zu schützen.
Wenn wir beim Thema Umwelt sind, noch einmal Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Er hält nämlich große Stücke auf die Abwasseranalyse in Sachen Umweltschutz.
Es ist eine Möglichkeit des Umweltmonitorings. Und Umweltmonitoring bedeutet hier nichts anderes, als dass man eben bestimmte Substanzen nachweist in unseren Umweltmedien. Und ein Umweltmedium ist die Luft, da kann ich mir anschauen, kommt dieser Stoff jetzt in der Luft vor und kann ich den jetzt einatmen. Der zweite Punkt ist alles, was mit dem Medium Wasser zu tun hat. Das kann jetzt Grundwasser sein, aber natürlich auch Abwasser. Da schaue ich mal, ob die Substanz vorkommt. Und nicht zuletzt, auch im dritten Umweltmedium, das darf man nicht vergessen, auch im Boden kann diese Substanz vorkommen. Und ich werde sie auch dort suchen. Und letztendlich kann ich über alle diese drei Umweltmedien und deren Belastung Rückschlüsse ziehen, inwiefern der Organismus oder die Bevölkerung, die dort lebt, exponiert ist gegenüber einer bestimmten Chemikalie oder Substanz.
Robert, wenn wir das jetzt konkretisieren, Sie sehen, oder Sie würden sehen, ob ein Bauer einen Giftdünger in großem Stil auf seinen Feldern verwendet?
Ja.
Wenn Sie so detailliert drunter schauen täten.
Also natürlich, also die chemische Analytik ist mit der chemischen Analytik sind wir in der Lage, natürlich Umweltschadstoffe sehr effizient und nachweisempfindlich nachzuweisen. Keine Frage das. Und auch im Abwasser sehen wir diese entsprechenden Substanzen.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Was weiß unser Abwasser? Heute das Thema hier in Neues bei Neustädter. Und wir haben, Herr Bert Oberacher, wir haben Interesse in der Hörerschaft geweckt. Die Leute wollen wissen, was im Abwasser drinnen ist. Der Wolfgang Rupprecht schreibt, angesichts des baldigen Jahrestages von Tschernobyl wollte ich fragen, ob auch Radioaktivität oder deren Zerfallsprodukte festgestellt werden.
Das ist eine gute Frage.
Das sind natürlich nur gute Fragen, das ist eh klar.
Ja, das ist cool. Das sind coole Fragen. Ich kann es eigentlich nicht wirklich beantworten, ob es dazu Studien gibt. War jetzt nie so wirklich das Thema, weil es ja bei uns relativ keine, oder Gott sei Dank schon lange keine Unfälle mehr gegeben hat mit Radioaktivität. Ich gehe aber davon aus, dass das grundsätzlich möglich ist. Ich weiß, dass es gibt Studien hinsichtlich Schwermetallbelastung im Abwasser und damit auch wieder Rückschluss auf die Bevölkerung zu schließen, im Einzugsgebiet der Bevölkerung. Und wahrscheinlich kann man dann natürlich auch radioaktive Elemente entsprechend nachweisen. Aber mir wäre jetzt keine Studie, die das detailliert gemacht hätte, bekannt.
Okay. Dann am Telefon der Toni Benauer. Hallo.
Meine Frage geht in Richtung Bodensee, der für 4 Millionen Leute Trinkwasserreservat ist. Wie weit bringen die Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen Ergebnisse, was man denn rausfiltern muss, wenn das zum Trinkwasser wird? Antibiotika oder zu und Weichmacher, all die Dinge, die genannt worden sind, welche Konsequenzen bringen diese Untersuchungen für die Filtrierung im Trinkwasser?
Herr Bertobaracher, bitte.
Ja, diese Studien, also diese abwasserepidemiologischen Studien jetzt, die wir machen, die beziehen sich auf, was geht rein in die Kläranlage. Mhm. Wir untersuchen aber natürlich auch das Wasser, das aus der Kläranlage hinausgeht. Mhm. Und aus diesen beiden Untersuchungen oder aus diesen beiden Messungen kann man dann schließen, wie gut funktioniert denn die Kläranlage? Wie viel wird denn aufgereinigt in der Kläranlage? Und man kann natürlich auch auf Basis von dem Stoffe erkennen, die vielleicht nicht so gut in der Kläranlage abgebaut werden. Was es durchaus auch gibt, auch sehr gebräuchliche Medikamente gehören dazu, die nicht unbedingt so leicht in der Kläranlage abgebaut werden können und dann entsprechend in bestimmten Mengen an die aufnehmenden Oberflächenwässer dann abgegeben werden.
Zum Beispiel?
Carbamazepin ist so ein Beispiel. Es ist Psychopharmaka, aha, okay, das verwendet wird. Aber es gibt auch andere Stoffe, die man nachweisen können. Das Gute ist, dass die Konzentrationen am Ausgang der Kläranlage schon sehr, sehr niedrig sind. Also unterhalb einer Konzentration, die eine Wirkung erzeugen würde. Und dadurch, dass nochmals verdünnt wird, sinken die Konzentrationen nochmals. Wenn man jetzt den Bodensee nimmt, sinken die Konzentrationen nochmals ab und haben damit jetzt, geht von dem akut keine Gefahr aus. Nichtsdestotrotz ist das Ganze natürlich nicht zu unterschätzen und man soll das insgesamt natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und es gibt natürlich Bestrebungen, eben wie schon vorher angedeutet, dass man die Kläranlagen immer wieder weiter verbessert, aufrüstet. Und da liefern eben diese analytischen Untersuchungen die Basis, in welche Richtung es gehen soll.
Dann schreibt im Facebook noch der Mariotto, warum wird so etwas gemacht, was erwartet man sich und wer gibt es in Auftrag? Man macht das deshalb, um an Informationen über den Lebensstil der Bevölkerung zu kommen. In Auftrag gibt so etwas zum Beispiel das Land. Also die Drogenanalyse, die hat das Land Vorarlberg bei Ihnen in Auftrag gegeben.
Genau. Okay,
gut.
Will
sich nicht unterbinden, fast am Ende der Sendung gleich einmal. Und ich möchte noch zwei, drei Sätze von Philipp Kleumpstein, Primar von der Maria Ebene, spielen, denn wir sind jetzt auch bei dem, was wirklich dann gemacht wird, was die Konsequenz ist, was die Zukunft ist. Primar Kleumpstein.
Also es gab ja in den letzten Jahren schon immer regelmäßig solche Abwasseruntersuchungen und natürlich gilt es hier weiter, das fortzuführen. In welcher Form, das muss man sich anschauen, das ist natürlich auch statistisch dann interessant. Diesmal hat man eine ganze Woche sich angeschaut. Vielleicht reicht es dann auch einmal nur einzige Tage herauszunehmen dafür, öfters im Jahr. Das muss man sich anschauen, das muss man besprechen. Es ist eine elegante und auch vergleichsweise vielleicht leicht durchführbare Methode. Und es unterstreicht halt quasi auch die Befragungsmethoden, die es natürlich auch gibt.
Mhm. Wäre das möglich, dass man jetzt sozusagen jeden immer mal einen Tag untersucht? Bringt so etwas, statistisch etwas?
Bringt durchaus was. Man muss nur aufpassen, oder man kann natürlich einzelne Tage nehmen und dafür öfter im Jahr das Ganze machen. Der Vorteil von den 7 Tagen, warum wir das jetzt auf 7 Tage gemacht haben, ist der, dass man auch das Wochenende, über ein Wochenende drüber analysiert hat, weil es durchaus Unterschiede gibt im Drogenkonsum zwischen unter der Woche und am Wochenende. Das sehen wir ganz deutlich. Deswegen dieser 7-Tage-Zyklus. Aber man kann das natürlich auch anders konzipieren, diese Studien, kein Problem. Der Vorschlag, das öfter zu machen, den finde ich sehr gut. Da sind wir Feuer und Flamme dafür. Wir machen das Ganze jetzt in Österreich seit 2016 und haben mit sehr viel Eigenengagement versucht, dieses ganze Thema Abwasserepidemiologie zu entwickeln und haben mit sehr viel Unterstützung von vor allem interessierten Kläranlagenbetreibern unser Monitoringprogramm ausbauen können. Aber es wäre sicher zielführend, das Ganze auf solide Beine zu stellen, heißt mit finanzieller Unterstützung auch, gesicherter finanzieller Unterstützung das Ganze zu machen und da ein österreichweites Monitoring aufzustellen, mit dem man den Drogenkonsum dann regelmäßig untersuchen könnte. Okay. Und das wäre so eine Vision, die wir hoffentlich in den nächsten Jahren dann auch umsetzen können.
Herbert Oberacher, vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. War wirklich spannend. Schöne Grüße nach Innsbruck. Ciao.
Dankeschön. Wiederschauen.
Morgen bei mir, geistiges Eigentum. Wie wird eine Idee zum Patent? Wir tauchen ein in die spannende Welt der Erfinder, aber auch der Patentpiraten. Morgen 13 Uhr.